Prometheus stahl von den Göttern das Feuer und brachte den Menschen damit die Zivilisation. In der griechischen Mythologie war es also ein einzelner Akt, ein für Prometheus folgenschwerer. Zur Strafe ließ Zeus ihn an einen Felsen ketten. Täglich kam ein Adler und fraß an seiner Leber. Hallo, ich bin Dagmar Röhrlich und in dieser Sendung gehen wir der Frage nach, wie das tatsächlich war mit dem Feuer in der Menschheitsgeschichte. Gab es diesen einen Prometheus-Moment, der alles verändert hat? Ab dem der Mensch Feuer schlagartig zum Kochen nutzte, zum Heizen oder um beispielsweise Ton zu brennen? Archäologen haben lange nach genau diesem einen Moment gesucht. Doch inzwischen sehen sie das anders.
Es gab wahrscheinlich keinen einzelnen Moment in der Vergangenheit, in dem all diese wichtigen Schritte auf einmal stattgefunden haben. Sie dürften sich vielmehr langsam über längere Zeit hinweg entwickelt haben.
Die Feuerzähmung war ein kultureller Prozess, kein, wenn man so will, Urknall, erklärt Christopher Miller. Er ist Archäologe in Tübingen und forscht daran, wie dieser Prozess abgelaufen sein könnte. Und hin und wieder gibt es Funde, die ein Schlaglicht darauf werfen. Einer davon wird gerade an der Universität Köln untersucht. Die Forschungsstelle Altsteinzeit des Instituts für Ur- und Frühgeschichte. Hier arbeitet Janos Puschmann. Der Masterstudent der Archäologie schreibt eine Arbeit über diesen ganz besonderen Fund, der an einem Steilufer der Saale bei Bad Kösen entdeckt worden ist.
Was wir hier sehen, ist eine größere Steinplatte. Die haben wir hier einmal zusammengelegt, die Stücke, die wahrscheinlich zu der Platte gehören, zusammengelegt.
Etwa 2 Dutzend mehr oder weniger große, bräunlich-graue Bruchstücke liegen auf dem Labortisch, alle sorgfältig beschriftet. Bad Kösen-Lengfeld 2015 und dann folgt Fundnummer auf Fundnummer.
Das sind bestimmt 5 bis 8 Zentimeter. Das ist Muschelkalkstein. Wahrscheinlich auch aus der näheren Umgebung wurde das Material zusammengetragen. Und wahrscheinlich wurde diese Platte auch eventuell präpariert. Also eben auf diese Größe geschlagen.
Bevor sie zerbrochen ist, war die Platte ungefähr 1 Meter lang und 80 Zentimeter breit. Vor rund 15.300 Jahren während der Eiszeitkultur des Magdaleniens haben Menschen sie bearbeitet. Mitteleuropa war damals gerade wieder besiedelt worden. Vorher, zum Höhepunkt der Eiszeit, hatte es niemand hier ausgehalten. Ungemütlich war es aber immer noch. Die Sommer waren kurz und durchaus heiß, aber die Winter extrem lang, trocken und kalt. Diese zerbrochene Steinplatte hier soll Teil von etwas gewesen sein, was den Menschen damals das Leben angenehmer machte.
Wir haben hier eigentlich eine Art Ofen, wenn ich den Begriff mal etwas genauer definiere, dann ist eben ganz offensichtlich hier nicht einfach eine Feuerstelle, sondern eine komplexe Konstruktion zur Nutzung von Hitze.
Sagt der emeritierte Archäologieprofessor Jürgen Richter. Er hat die Grabung geleitet. Es sieht so aus, als hätte dieser Ofen damals in einer Art Zelt gestanden. Und diese Kalksteinplatte hier lag ganz oben.
Und darunter tauchte dann eine Konzentration von diesen Quarzgeröllen auf. Vielleicht so 10, 12 Stück, die hier ganz eng beieinander lagen. Einige waren zerschärbt, aber noch im Zusammenhang.
Darunter wieder Bruchstücke einer Kalksteinplatte, darunter wieder Quarzgerölle und darunter erneut Muschelkalkplatten.
So, das sind mal so 3 von diesen Quarzgeröllen. Die sind so leicht rötlich verfärbt und haben auch, also wir sehen, die sind teilweise gesprungen. Das ist auch immer ein Hinweis auf eine starke Hitzeeinwirkung. Und wie wir sehen, sind die auch alle relativ gleich groß. Die wurden also alle gezielt in ihrer Größe aufgesammelt von den damaligen Menschen.
Wir haben also tatsächlich an diesem Befund, das ist das Erstaunliche, trotz Feuerspuren, die Janos ja gerade eben gezeigt hat, keinerlei Holzkohlen gefunden. Stattdessen haben wir aber 2,5 Meter weiter nordöstlich in einer weiteren Kalkplattenkonzentration sehr viele Brandreste und sehr fein aufgefächerte Holzkohlereste gefunden. Das heißt, möglicherweise brannte das eigentliche Feuer 2,5 Meter entfernt. Dort hätte man dann diese Quarze, die wir uns gerade angeschaut haben, erhitzt und hätte die dann hier auf diese Kochplatte eingebracht.
Ein zusammengesetzter Ofen, bei dem im Feuer glühend erhitzte Quarzgerölle Kalkplatten aufheizten. Um lange zu wärmen, aber vielleicht auch um etwas zu garen. Diese Analysen stehen noch aus. Eine solche Ofenanlage ist bislang einzigartig, aber sie ist zu ausgefeilt, um der Anfang gewesen zu sein. Die Menschen mussten das Prinzip irgendwann irgendwo bereits entwickelt haben. Sie ist wohl ein sichtbares Ergebnis eines langen Prozesses. Begonnen hat alles viel früher. Vielleicht mit Homo erectus, dessen erste Vertreter vor 2 Millionen Jahren gelebt haben. Vielleicht hat auch unser entfernter Verwandter im Lauf seiner Entwicklung gelernt, Feuer einzusetzen. Vielleicht. Denn die Suche nach den Ursprüngen ist mühsam und notorisch schwierig. Christopher Miller?
Die archäologische Überlieferung ist lückenhaft. Und sie wird immer lückenhafter, je weiter wir in der Zeit zurückgehen.
Oft erzählen dann nur noch indirekte Spuren davon, dass an einer Fundstelle irgendwann einmal ein Feuer gebrannt hat. Eben rot, schwarz oder weiß gefärbte Sedimente, die dann als Holzkohle, Feuerrotfärbung oder Asche interpretiert werden. Und die Betonung liegt hierbei auf interpretiert, denn sie könnten auch etwas ganz anderes sein.
Es gibt verschiedene wissenschaftliche Methoden, mit denen sich echter Feuergebrauch nachweisen lässt. So reflektiert Holzkohle Licht auf eine ganz typische Weise. Verbranntes Holz lässt sich so ganz einfach von Holz unterscheiden, das am Boden verwittert und deshalb schwarz geworden ist.
Man muss mit wissenschaftlichen Methoden bestätigen, dass das, was man da sieht, wirklich durch Feuergebrauch entstanden ist und es nicht einfach nur annehmen. Mareike Stahlschmidt von der Universität Wien.
Ich wende da so einen 3-Stufen-Prozess vor allem an, dass man sich erstmal anguckt, ist das wirklich gebrannt? Also erstmal, was ist das für Material? Und dann sich die richtige Methode raussucht, die wirklich eindeutig zeigen kann, okay, das Material ist gebrannt oder nicht. Dann auch, welche Temperatur, unter welchen Umständen ist es gebrannt worden. Das ist teilweise dann auch, kann man rekonstruieren. Der nächste Punkt wäre dann, okay, was ist eigentlich der Zusammenhang eigentlich zwischen Feuernachweis und dem menschlichen Verhalten? Kann man das dann wirklich in Kontext, dann kann man sagen, okay, das steht im Zusammenhang mit Menschen, das haben die irgendwie benutzt, hergestellt oder kontrolliert, oder kann es auch einfach natürliches Feuer sein? Und der letzte Stufe wäre dann, okay, aber welches Verhalten steckt da jetzt dahinter auch? Sagen die, wofür haben die das überhaupt benutzt? Für Licht, für Feuer, für Pyrotechnologie und so weiter.
Durch moderne Analysetechniken sind schon viele gesichert geglaubte Feuerspuren wieder aussortiert worden. Selbst berühmte Fundstellen geraten ins Wanken, wie etwa Schöningen in Niedersachsen. Dort soll der Vorfahr der Neandertaler, Homo heidelbergensis, vor 400.000 Jahren Feuer genutzt haben. Das hat die Archäologin Mareike Stahlschmidt noch einmal überprüft. Mit modernen Methoden.
Ich habe daraus geschlossen, aus meiner Analyse, aber auch aus der kritischen Analyse von anderen Artikeln, dass wir eigentlich noch keine eindeutigen Hinweise darauf haben, dass die Menschen im Altpaläolithikum in nördlichen Breiten schon Feuer kontrolliert haben, regelmäßig. Da haben wir einfach nicht die Evidenz.
Also durchgefallen. Noch ein Sprung weiter zurück in die Zeit. Von 400.000 zu 1,42 Millionen Jahren. Von Schöningen nach Chesovania in Kenia. Vom Homo heidelbergensis wieder zu Homo erectus. Gerade wird ein spektakulärer Fund neu untersucht, der eigentlich belegen soll, dass Homo erectus schon vor 1,42 Millionen Jahren Feuer zu nutzen wusste. So alt ist nämlich der gebrannte Lehm in dieser kenianischen Fundstelle. Falls die Hypothese stimmt, wäre das der bislang früheste Beleg von Feuernutzung durch Homininen.
Da muss man noch abwarten, was da genau rauskommt.
Noch ist nicht sicher. Und Feuer war vielleicht da, aber in so großer zeitlicher Tiefe lässt sich kaum belegen, dass unsere Vorfahren es tatsächlich auch kontrolliert genutzt haben. Meist bleibt es bei Indizien. Bleiben wir bei Homo erectus. Überzeugender als in Chesovania sind in der Wonderwerkhöhle in Südafrika die Hinweise darauf, dass unser Verwandter mit Feuer etwas anzufangen wusste. Tief im Inneren dieser Höhle liegen verkohlte Knochen und Pflanzenreste. Ein natürlicher Brand ist dort unwahrscheinlich. Und mikroskopische Analysen feinster Bodenschichten sprechen dafür, dass Homo erectus dort vor rund 1 Million Jahre Feuer genutzt hat. Die nächste Station? Gesher Benot Yaakov in Israel, 780.000 Jahre alt. Heute liegt die Fundstelle am Jordan. Damals jagte und fischte dort Homo erectus am Ufer eines großen Sees. Im Sediment fanden sich neben Steinwerkzeugen auch 40.000 Schlundkieferzähne, mit denen Karpfen in ihrem Rachen harte Nahrung wie Muscheln zerkleinern. Irit Zuhar vom Tel Aviver Naturkundemuseum und ihr Team wollten herausfinden, ob die Fische roh gegessen und dann die Reste ins Feuer geworfen oder ob sie gekocht wurden.
We cooked it in different temperature.
Wir haben die Karpfen bei verschiedenen Temperaturen gekocht und geprüft, was mit den Gräten und Zähnen passiert und was sich je nach Temperatur besser hält.
Als besonders robust gegen Hitze erwiesen sich die tief im Schädel gelegenen Schlundkieferzähne. Im Labor ging es dann weiter mit einem Röntgendiffraktometer, das die Kristallstruktur des Zahninneren sichtbar macht. Und so fanden sie, was sie suchten.
And what we could show is that
wir konnten in unserem Experiment zeigen, dass mit steigender Hitze auch die Kristallgröße in den Fischzähnen zunimmt, bei moderater Erwärmung langsam, bei Verbrennung deutlich sprunghaft. Dann haben wir die Zähne aus der Fundstelle analysiert. Das war schwierig, aber wir konnten einen Kristallwachstumseffekt zwischen 200 und 500 Grad nachweisen, also genau im Bereich des Kochens.
Dennoch verbleibt ein Rest an Unsicherheit, denn es fehlen Strukturen von Feuerstellen. Feuer nutzen zum Garen, Wärmen, Schützen, das ist das eine. Doch dafür könnte Homo erectus auch nur sozusagen die Gunst der Stunde genutzt haben, etwa nach einem Blitzschlag oder Buschbrand glühendes Holz gesammelt und dann darauf geachtet haben, dass es nicht erlischt. Feuer gezielt zu entzünden, das ist etwas ganz anderes. Wann lernten unsere Vorfahren das? Die einfachste Methode? Zündstäbchen reiben, bis glühender Holzstaub entsteht. Fällt der auf trockenes Zundermaterial, kann daraus eine Flamme werden. Doch so etwas verrottet, davon bleibt keine Spur. Ein anderer Weg. Funken schlagen mit Pyrit auf hartem Stein. Doch auch Pyrit verwittert schnell. Feuerbohrer, die dritte Möglichkeit, sind auch nicht haltbar. Immerhin gibt es einen indirekten Hinweis. 128.000 Jahre alte durchbohrte Perlen. Wer Perlen bohren kann, kann vielleicht auch mit einem Feuerbohrer umgehen. Jedenfalls tauchen vor 300.000 Jahren in den Fundstellen von modernen Menschen und Neandertalern immer wieder Feuerstellen auf. Dass die modernen Menschen den Trick des Feuermachens beherrschten, davon geht man aus. Doch was ist mit den Neandertalern? Waren sie auf natürliche Glut angewiesen oder konnten sie selbst Feuer machen? Von letzterem ist der Archäologe Andrew Sørensen von der Universität Leiden überzeugt.
I am of the mindset that they were fire producers.
Meiner Meinung nach konnten sie Feuer entzünden. Das bedeutet nicht, dass jede Gruppe es ständig tat. Ich denke, dass dies wahrscheinlich eine Methode war, die in den Gruppen über einen längeren Zeitraum hinweg ziemlich bekannt war.
Um diese Hypothese zu prüfen, hatten er und sein Team 50.000 Jahre alte Neandertaler-Faustkeile aus etlichen Fundstellen unter dem Mikroskop analysiert. Auf Dutzenden erkannte er typische Marken, die durch das Schlagen von Pyrit auf Stein entstehen, um Funken zu erzeugen. Das klappte auch praktisch.
Man schlägt sozusagen mit einem Streifschlag nach unten zu und dann fallen die Funken in das Zundermaterial wie Zunderschwamm oder Puffpilz. Und wenn man Glück hat, landet ein Funke an der richtigen Stelle. Dann fängt es an zu glühen und man hat seine Glut, mit der man Feuer machen kann.
Bemerkenswert ist, Neandertaler haben anscheinend ganz gezielt bestimmte Flächen der Faustkeile genutzt.
Sie nutzten die flache Seite, das ist der robusteste Teil des Werkzeugs. Damit stumpft man die Schneide nicht ab. Und die Gefahr, dass das Werkzeug bricht, ist beim Schlagen mit Pyrit ziemlich gering.
An einer Fundstelle fanden Sörensen und sein Team sogar Manganoxid, ein Mineral, das die Zündtemperatur deutlich senken kann. Wird es mit Holzspänen gemischt, entzündet sich das Material leichter. Ein echter Zündbeschleuniger der Steinzeit. Nicht alle Archäologen sind von Sörensens Deutung überzeugt. Doch wenn sie stimmt, stellt sich eine große Frage. Haben vielleicht die modernen Menschen, als sie später nach Europa kamen, das Feuerschlagen von den Neandertalern gelernt?
That's the multi-million question. The answer is that we don't know.
Man wisse es nicht, erklärt Vera Aldeasch, Archäologin an der Universität der Algarve. Belegt ist die Technik des Feuerschlagens jedenfalls allein aus Europa. In Afrika gibt es nur Hinweise auf den Gebrauch von Zündstöcken. So langsam nähern wir uns der Gegenwart, der Zeit vor mehr als 24.000 Jahren, dem Gravettien. Klimatisch war es extrem herausfordernd. Damals entwickelte sich ein komplexes Wechselspiel zwischen Umweltbedingungen und technologischen Innovationen, wobei das Feuer eine große Rolle spielte. Chase Murphy von der Universität der Algarve.
So it looks like
es sieht so aus, als ob Feuer und Pyrotechnologie deutlich komplexer und stärker in das Leben der Menschen integriert werden. Forschungen legen nahe, dass die Jäger- und Sammlergruppen wahrscheinlich über längere Zeiträume am selben Ort blieben. Deshalb lohnte es sich, mehr in den Bau von komplexeren Feuerstellen zu investieren. Nicht nur fürs Heizen oder Kochen, sondern auch, weil damit kulturelle Objekte wie Tonfiguren hergestellt wurden. Feuer war damit nicht nur Rohstoff oder Werkzeug, sondern Teil des kulturellen Ausdrucks.
Doch dann ein Bruch. Mit Beginn des Kältemaximums verschwinden die vielen gut erkennbaren Feuerstellen wieder. Je extremer das Klima, desto weniger Spuren von Feuer. Feuer, Klima und Mobilität – sie hängen offenbar eng zusammen. Wo es extrem kalt ist, wo die Menschen ständig weiterziehen müssen, rentiert sich der Aufwand nicht mehr. Man entzündet eben schnell ein kleines Lagerfeuer und hinterlässt kaum Spuren. Als das Schlimmste vorüber war im Magdalénien vor rund 16.000 Jahren, kamen die Menschen zurück nach Mitteleuropa und mit ihnen ihre Lager und Feuerstellen. Davon zeugt auch die Fundstätte bei Bad Kösen. Wie genau diese Lager ausgesehen haben, das lässt sich heute nur noch aus indirekten Hinweisen rekonstruieren. In Bodenverfärbungen etwa oder ungewöhnlichen Strukturen im Boden. Zum Beispiel mit Sediment oder anderem Material verfüllten ehemaligen Gruben. Vielleicht wurden einmal Vorräte in sie hineingelegt, vielleicht waren sie mit Abfällen gefüllt, vielleicht waren es Pfostenlöcher. Das muss jeweils erst herausgefunden werden. Bei Bad Kösen-Lengfeld haben die Archäologen jedenfalls eines dieser ehemaligen Löcher vorsichtig aus dem harten Lösssediment gesägt. Der Grund?
Der wurde geborgen aus dem Grund, weil wir zeitlich ein bisschen ins Hinterland geraten ist, weil die halbe Truppe erkrankt war. Wir hatten eine Corona-Pandemie im Feld und haben dann beschlossen, den als Block zu bergen.
Joel Orrin ist Grabungsleiter am Institut für Ur- und Frühgeschichte und hat damals kurzerhand sein T-Shirt geopfert, um den Block zu sichern, bevor er eingegipst wurde.
Wir haben den gesamten Gips in den Apotheken der Umfeld von unserer Grabung abgekauft und dann das eingewickelt und mit, glaube ich, 4 Mann dann in den Transporter geschafft.
Jetzt liegt der gräulich-weiße Gipsblock im Labor der Forschungsstelle Altsteinzeit. Quadratische Papiermarkierungen liegen auf der Oberfläche, sogenannte Targets. Sie wurden im Feld eingemessen und sind nun die Ankerpunkte für eine virtuelle Rekonstruktion der Grabung im Institut.
Und damit ist alles, was wir machen, immer im System, das wir auch im Feld benutzt haben. Das heißt, virtuell werden wir uns im Feld bewegen. Der Vorteil ist nur, dass es hier nicht regnet und schneit und wir ganz entspannt hier das Ganze ausgraben können. Und wir werden alles andere eigentlich machen, genauso wie im Feld, nur ohne Zeitdruck und ohne Witterungsschwierigkeiten.
Vorsichtig wird der Block aufgesägt. Das rote T-Shirt kommt wieder zum Vorschein. Ein bisschen verstaubt, aber sonst noch in Ordnung. Wozu diente diese Grube? Im Gelände war nur eine erste, vorläufige Einordnung möglich.
Bei dieser Grube ist jetzt schon mal sehr interessant, dass wir hier unten Kalksteinplatten liegen haben, die im oberen Teil eigentlich sich nicht mehr wiederfinden. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass die am Boden dieser kleinen Grube platziert worden sind. Vielleicht zum Beispiel, um einen Pfosten besser zu stützen.
Bei der Grabung konnte man schon sehen, dass ein Steinwerkzeug darin steckte. Ebenso ein Stück Knochen und ein Stein. Vielleicht war dieses Loch wirklich Teil eines Zelts, das den Ofen schützte. Im Magdalenier nutzten die Menschen Feuer bereits sehr bewusst und sie kannten viele Techniken, wie Kochgruben. Mit Häuten ausgeschlagene Erdlöcher, in denen Wasser mit heißen Steinen zum Kochen gebracht wurde. Und dann bei Bad Kösen taucht eben das auf, was alles andere übertrifft, dieser komplex aufgebaute Ofen, von dem schon am Anfang die Rede war. Jürgen Richter?
Eine solche komplexe Angelegenheit wird nicht aus dem Nichts entstehen.
Er markiert eine fortgeschrittene Entwicklung. Der Anfang, der liegt nicht in Mitteldeutschland, sondern er muss anderswo gesucht werden.
Wir haben die Situation, dass tatsächlich diese Menschen der sogenannten Magdalenier-Kultur ganz offensichtlich aus Südwesteuropa und vielleicht zum Teil aus Südosteuropa dorthin gewandert sind oder sich dorthin ausgebreitet haben. Deswegen sollte man in diesen Räumen auch nach Vorläuferkonstruktionen nachgucken.
Das Feuer, es ist mehr als ein Werkzeug. Es ist Symbol, es ist Kultur und es ist bis heute lebendig. Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Archäologie des Feuers, der Weg vom Buschbrand zum Ofen. Autorin Dagmar Röhrlich. Ab wann Menschen angefangen haben zu kochen und was das mit unserer Gehirnentwicklung zu tun hat, das erzählen wir in der Sendung Wie wir Menschen wurden von Radio Wissen. Den Link findet ihr in den Shownotes.